Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran folgendes Gotteswort. Es ist der 14. Vers der Sure 3, Ale Imran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله العلي العظيم.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sinnliche Wonnen, die Freude an Frauen und Kindern, an reichlich Gold und Silber, an schnellen, prächtigen Pferden, an Vieh und Früchten des Feldes, erscheint dem Menschen begehrens- und erstrebenswert. Das alles aber ist vergänglich, sind Dinge des Erdenlebens. Beglückender und wirklich erstrebenswert ist die letztliche Heimstatt bei Gott.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 11. April 2024, gleich dem 23. Farvardin 1403, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Geschichten und Verse«. Zum Abschluss hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich des Eid al-Fitr. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Bleiben Sie dran!
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Liebe Hörerfreunde, wie versprochen, besprechen wir heute weiter das Werk »Der rote Intellekt« von Sohrawardi. Zur Erinnerung sei gesagt, dass Sohrawardi im iranischen Sohraward zur Welt kam und im 12. Jahrhundert nach Christus gelebt hat. Er begründete einen wichtigen Zweig der islamischen Philosophie, nämlich die Illuminationsphilosophie, Philosophie der Erleuchtung. Das Grab von Sohrawardi liegt in Aleppo in Syrien. Er fiel in Syrien nämlich einer Intrige zum Opfer. Seine mystischen und philosophischen Standpunkte lassen sich aus seinen symbolistischen Werken ableiten. Zu diesen Werken gehört auch »Der rote Intellekt«. Im letzten Teil haben Sie erfahren, dass der französische Orientalist Henri Corbin dieses Werk in seine Muttersprache übertragen und Erklärungen dazu geschrieben hat. Und Sie haben über die Untersuchungsergebnisse von iranischen Literaturforschern wie Dinani und Ismailpour zu diesem Werk Sohrawardis erfahren und ebenso erfahren, dass Sohrawardi sich von der iranischen Mythologie und dem Shahnameh des Ferdowsi beeinflussen ließ. Es folgen nun weitere Ergebnisse der Literaturforschung über das verschlüsselte Werk Aql-e-Surh, der rote Intellekt. Suravardi hat in der Rute Intellekt die Vögel über mystische Dinge sprechen lassen. Die eigentliche Bedeutung dieses Werkes ist vielleicht in der Art des Endresultates zu sehen. Suravardi, Forscher sagen, dass er in diesem Werk den Kern der östlichen Philosophie und Mystik auf annähernd dichterische Weise dargelegt hat. In einer symbolischen Sprache schildert er den Weg der Rettung. Es treten zwei Hauptfiguren auf, der Falke und der rothaarige alte Mann. Falken waren früher beliebte Jagdvögel der Könige. Es war üblich, dem Falken die Augen zu verbinden und ihm eine Mütze aufzusetzen, um ihn gefügig zu machen. Einige vermuten auch, dass sie ihm eine Mütze über den Kopf zogen, weil sich alle Tiere vor dem Auge des Menschen fürchten und man davon überzeugt war, dass dem Jagdvogel die Augen zu verbinden sind, damit sein Blick nicht auf das Auge des Jägers fällt. In der Geschichte dem roten Intellekt steht der Falke symbolisch für den Menschen. Der Mensch, der sich weit entfernt von seiner eigentlichen Heimat findet, auf die Erde gefallen ist und in das Gefängnis des Materiellen und der Begierde geraten ist. Der Falke in der Geschichte von Suravardi hat nur eine verschwommene Vorstellung von sich und seiner Vergangenheit. Er erinnert sich schwach, dass er einmal Flügel getragen hatte und es ihn verlangte zu fliegen. Aber nachdem ihm seine Flügel und seine Augen zugebunden wurden, hat er allmählich das Fliegen vergessen. Überhaupt scheint er vergessen zu haben, dass er ein Vogel ist und einem höheren Reich angehört. Man hat ihm die Augen verbunden und er kann sich auch nicht mehr an sein Nest erinnern. Einsam zieht er in Ketten durch eine dunkle Ebene und durch die Fremde, bis er einem alten Mann begegnet. Der Greis hat ein rotes Gesicht und rote Haare. Er gibt ihm weisen Rat. Die zweite Hauptfigur in dieser Geschichte ist eben dieser rothaarige Greis. Er steht symbolisch für den Intellekt des Menschen. Der alte rothaarige Mann mit dem roten Gesicht gehört weder der Heiligkeit des absoluten Lichtes noch der Schwärze der vollständigen Dunkelheit an. Er ist rot. Früher dachte man, wie wir beim letzten Mal bereits erklärten, dass die rote Farbe eine Mischung aus Schwarz und Weiß sei. Wenn Suravardi von dem roten Intellekt spricht, meint er also den Intellekt des Menschen. Vom Wesen her ist der Intellekt des Menschen weiß und leuchtet, aber eingelassen in die dunkle Kammer des Leibes wird er rot, denn Schwarz und Weiß haben sich zu Rot vermischt. Der Greis mit dem roten Gesicht ist ein betagtes Wesen. Er betritt wie ein allwissender Mann die Szene und sagt zum Falken, dass er vor sehr langer Zeit in einen dunklen Brunnen gefallen sei. Dieser dunkle Brunnen steht symbolisch für nichts anderes als das irdische Reich. Der Greis sagt dem Falken, dass sein Gesicht anfangs weiß gewesen, aber in der Zeit, in der er sein Leben im Brunnen verbracht hat, rot geworden sei. Der alte Mann weiß schon, welche Fragen der Falke auf dem Herzen hat. Er fordert den Falken auf, eine abenteuerliche Reise anzutreten, um eine Antwort auf seine Fragen zu finden. Er kennt alle Wege, welche der Falke gehen muss, um an eine endgültige Antwort zu gelangen.
Thank you.
Der Falke fragt den Greis, woher er kommt, und dieser antwortet ihm: Ich komme von jenseits des Grafgebirges, wo meine Stätte ist und wo auch dein Nest und dein Platz ist. Aber du hast deinen Platz vergessen. Der Falke fragt weiter: Und was machst du hier? Der alte Mann antwortet ihm: Ich bin ein Reisender und ziehe immer durch die Welt und sehe mir die Wunder an. Der Falke fragt, welche Wunder er denn auf der Welt gesehen hätte. Da sagt der rothaarige Greis: Es gibt 7 Wunder auf der Welt. Erstens das Grafgebirge, welches unsere Heimat ist. Zweitens der Edelstein, der in der Nacht leuchtet. Drittens der Tubabaum. Viertens 12 Werkstätten. Fünftens das Kettenhemd des David. Sechstens die Klinge des diamantenbesetzten Schwertes. Und siebtens die Quelle des Lebens. Der Falke befragt den alten Mann über jedes dieser Wunder. Aber wir können nicht ganz verstehen, was nun der Tubabaum und das Grafgebirge und die Zahl 12 genau versinnbildlichen sollen und was Sorevardi wohl genau mit dem Edelstein, der in der Nacht leuchtet, meint. Wir entnehmen nur den Worten des alten Mannes, dass der Tubabaum der Herr der Bäume ist und das Grafgebirge im Lichthimmel am Ende des diesseitigen Weges liegt und 11 Gipfel bildet. Der Greis in dieser Geschichte scheint alle Rätsel mit neuen Rätseln beantworten zu wollen. Der alte Mann sagt, dass der Edelstein, der nachts leuchtet, auf dem 3. Berg des Grafgebirges liegt und die dunkle Nacht erhält. Der Greis sagt auch, dass dieser Edelstein sein Licht von dem Tubabaum empfängt. Der alte Mann erzählt dem Falken ebenso von den 12 Werkstätten, in denen 7 Meister mit ihren Gesellen arbeiten und gemeinsam ein Gewebe aus Seide anfertigen. Er Gewebe sei in Wahrheit das Kettenhemd des Davids, und sie haben dem Falken dieses Kettenhemd angelegt und ihm auf diese Weise die Fähigkeit zu fliegen genommen und ihn gefesselt. Das Kettenhemd des Davids soll aus zahlreichen Ringen bestehen und sehr fest sein. Der alte Mann erinnert den Falken daran, dass sein einziges Ziel darin besteht, alle Ringe dieses Kettenhemdes zu öffnen und sich zu befreien. Das Kettenhemd gleicht vielen feinen Seilen, die dem Falken um den Hals hängen und die sich nur mit der Klinge des diamantenbesetzten Schwertes zerreißen lassen. Das Schwert wurde, so sagt der alte rothaarige Mann, dem Henker in die Hand gegeben. Dieser ist in Wahrheit der Gefängniswächter, der weiß, wie lange jedes Kettenhemd hält, und er wird erst zu einem bestimmten Zeitpunkt seine Fäden zerreißen. Das Problem ist aber, dass der Henker beim Zerreißen des Kettenhemdes auch den Falken verletzen wird. An dieser Stelle der Geschichte angelangt, bittet der Falke den alten Mann um eine Möglichkeit, wie er aus den Fesseln befreit werden kann, ohne dabei verletzt zu werden. Der rothaarige Greis kennt auch die Lösung dieses Problems. Er sagt dem Falken: Die einzige Lösung liegt bei der Quelle des Lebens. Wenn er an der Quelle des Lebens angelange und in ihr bade, werde er ohne irgendeinen Schaden zu erleiden von den Fesseln erlöst werden und befreit und beschwingt zur Sonne fliegen können und Rettung finden. Bye. Liebe Hörerfreunde, nach diesem kurzen Einblick in eines der symbolistischsten Werke des Sohrawardi möchten wir beim nächsten Mal über den Widerhall der Werke Sohrawardis im Westen sprechen. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Dawood Zaman mit dem Titel As Kojo Gorizam, das heißt, wohin kann ich fliehen?
تو مرا به نفس تناز نده، یا رب تو مرا به نفس تناز نده، با با هر چه بجز توست مرا ساز نده. من در تو گریزان شدم از فتنه خیش، من آن تو مرا به من باز مده، من آن تو مرا به من باز مده، من آن تو مرا به من باز مده.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Geschichten und Verse.
Es war mitten in der Nacht. In Medina herrschte völlig Stille. Alle schienen in tiefen Schlaf versunken, aber in einem der Häuser hatten sich Leute versammelt und berieten sich. Sie waren sich sicher, keiner würde von ihrem Geheimnis erfahren. Mutibne Rushil galt allgemein als Muslim. Er sagte zu den anderen, mit denen er sich heimlich versammelt hatte: Immer wenn ich an dieser einen Moschee vorbeikomme, die Bani Auf für sich wollen und von der sie behaupten, dass Muhammad ihre Mauern errichtet hat, wird mir schwarz vor den Augen und ich glühe vor Wut. In Medina reden alle von dieser Moschee, der Roubaix-Moschee. Ich kann nicht mit meinem Kummer zurückhalten. Ich habe erst meine Ruhe, wenn diese Moschee zerstört ist. Ich möchte erleben, wie die Muslime am Boden sind. Sein Freund stand auf und sagte: Mich ärgert besonders, dass diese Religion sich von Tag zu Tag mehr verbreitet und nicht zum Stillstand kommt. Du siehst doch, wie die Leute freudig zur Moschee laufen, wenn Belal zum Gebet aufruft. Wenn das so weitergeht, wird es immer mehr Anhänger Muhammads geben. Doch Wadiad ibn Amr fiel ihm ins Wort: Keine Sorge, einer von unseren Freunden hat einen Brief an den römischen Kaiser, der ein strenger Christ ist, geschickt und hat ihm gesagt, welche Gefahr Muhammad und seine Religion für ihn sind. Der römische Kaiser hat versprochen, mitzuhelfen, damit der Islam vernichtet wird. Aber um seine Ziele zu verwirklichen, braucht er einen Stützpunkt. Er braucht ein Zentrum, von dem aus er seine Pläne in die Tat umsetzen kann. Wir müssen uns nun überlegen, wie wir einen solchen Stützpunkt für ihn herstellen können. Da schlug Wadiad vor: Wir sollten auf einem geeigneten großen Grundstück eine Moschee bauen und den Muslimen vormachen, dass wir in dieser Moschee das Gebet verrichten. Einen sollten wir zum Moscheenleiter bestimmen und Muhammad bitten, dass er die Moschee besucht. Das hieße dann, dass er mit ihr einverstanden ist. Wenn das klappt, dann haben wir zwei wichtige Ziele erreicht. Erstens, wir sorgen für Spaltung unter den Muslimen. Und zweitens, die Moschee bietet uns einen guten Zufluchtsort und wird ein ausgezeichneter Stützpunkt zur Erreichung unserer Ziele sein. Teilnehmer an dieser nächtlichen Geheimsitzung freuten sich. Sie lobten Wadiad wegen seines guten Einfalls. Am nächsten Tag gingen sie zum Propheten und baten ihn um die Erlaubnis, neben der Roubaix-Moschee noch eine andere Moschee bauen zu dürfen. Sie sagten, dann können in kalten oder regnerischen Nächten Kranke und Bedürftige dort ihr Gebet verrichten. Bald trafen sie die ersten Vorbereitungen für den Bau der Moschee. Die Säulen standen schon aufrecht und bald danach war die Moschee fertig. Wieder gingen die Heuchler zum Propheten und sagten: O Prophet Gottes, wir bitten dich, komm unbedingt in unsere Moschee und bete dort. Es wird uns eine Ehre sein. Der Prophet antwortete den Erbauern der neuen Moschee: Ich trete gerade eine Reise an. Bei meiner Rückkehr werde ich, so Gott will, eurer Aufforderung folgen. Doch als der Prophet auf der Rückkehr nach Medina war, wurde ihm wie folgt von Gott offenbart: Und diejenigen, die eine Moschee errichtet haben, um dem Islam zu schaden und Unglauben und Zwietracht unter den Muslimen zu verbreiten, damit es ein Stützpunkt für die Leute sei, die gegen Gott und seinen Gesandten Krieg führen wollen, sie schwören, dass sie nur gute Absichten haben, aber Gott bezeugt, dass sie lügen. Stell dich niemals zum Gebet in ihr, in dieser Moschee auf. Eine Gebetsstätte, die vom ersten Tag an auf Basis der Gottesfurcht gegründet war, verdient dies eher. In ihr sind Männer, die es lieben, sich zu reinigen. Und Gott liebt diejenigen, die sich reinigen. Ist denn einer, der den Bau einer Moschee auf Gottesfürchtigkeit und auf sein Wohlgefallen gegründet hat, besser, oder einer, der ein Gebäude am Rand einer brüchigen Steilwand erbaut, worauf dieser Bau mit ihm in das Feuer der Hölle abstürzt? Gott leite das Volk der Frevel nicht recht. Durch Offenbarung dieser Koranverse erfuhr der Prophet Gottes also von der wahren Absicht dieser Leute. Er teilte den Muslimen mit, was die Heuchler vorhatten. Die Gläubigen sahen, wie verlogen diese Munafirin waren und welche Falle sie ihnen hatten stellen wollen. Der Prophet schickte ein paar Leute zu der Moschee und gab Anweisung, dass sie sie in Brand stecken. Am nächsten Tag sah Mu'tab ibn Rushil die abgebrannte Ruine. Der üble Plan, den er und seine Kumpanen ausgeheckt hatten, war also ins Wasser gefallen. Sie standen blamiert da. Aber dann trafen sie erneut zusammen, um Verschwörungen gegen die Muslime zu planen. Diese wahre Geschichte finden Sie, liebe Hörerfreunde, in der Koranstelle Vers 107 bis 110 der Sure 9 beschrieben. Sie erinnert an ein Versprechen Gottes, an den Propheten nämlich: Die Feinde hecken eine List gegen dich aus, aber Gott trifft Gegenmaßen. Er hat die besten Pläne.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Farhad Mehrad mit dem Titel Wahdat, auf Deutsch Einheit.
الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم Oh
پیام دار محمد
بالا پیام دار محمد
گفتی که یک دیار هرگز به ظلم و جور نمی ماند بر پا و استوار سیلوار کشیدی عبای وحدت بر سر پاکان روزگار
بالا پیام دار
محمد تنگ پر تبرک آن نازنین عبا دیرین ای محمد جاهست بیش و کم آزاد را که تیغ کشید است بر ستم که یک دیار هرگز به ظلم و جور نمی ماند بر پا و استوار سیلوار کشیدی عبای وحدت بر سر پاکان روزگار تنگ پر تبرک آن نازنین عبا دیرین ای محمد جا هست بیش و کم آزاد را که تیغ کشید است بر ستم
جا هست بیش و کم
محمد
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich des Eid al-Fitr. Weiterhin guten Empfang. Am Fitr-Fest feiern die Muslime in aller Welt. Dieses Fest wird nach Ablauf des einmonatigen Fastens im Ramadan begangen. Die Gläubigen haben im Ramadan ihr Herz mit der Verlesung des Korans auf Hochglanz gebracht. Und in den Nächten der Bestimmung haben sie die einmalige Gelegenheit genutzt, durch ihre Reue sich von Sünden zu befreien und Umkehr zu machen. Und nun gehen sie dem Fitr-Fest entgegen. Sie nehmen eine rituelle Ganzwaschung vor und legen frische Kleidung an, schmücken die Stadt mit Lichtgirlanden und verteilen Blumen und süßen Saft. Die Muslime überall auf der Welt sind an diesem Tag hoch erfreut und dankbar, diesen Monat miterlebt zu haben. Engelscharen strömen von Himmel herab, um den aufrichtigen Gläubigen frohe Botschaft zu verkünden. Der Prophet des Islams, Friede sei mit ihm, hat gesagt, Gott, der Höchsterhabene, spricht am Fitr-Tag zu den Engeln. Was ist die Belohnung von jenen, die ihrer Pflicht nachgekommen sind? Die Engel sagen, O Gott, ihr Lohn ist bei dir. Und Gott spricht, zeugt ihr Engel dafür, dass ich meinen Dienern vergeben habe? Das schöne Fitr-Fest beginnt mit einem eindrucksvollen Gemeinschaftsgebet. Die Muslime, die einen Monat lang Gäste an der Festtafel göttliche Barmherzigkeit und Vergebung waren, machen sich in festlicher Kleidung auf den Weg zum gemeinsamen Gebet unter freiem Himmel. Ihre Freude ist groß und sie haben Worte des Gottgedenkens auf den Lippen. Die Muezzin rufen Labbaik Allahumma Labbaik. O Gott, du hast gerufen und ich bin deinem Ruf gefolgt. Von allen Seiten hörst du diesen Ruf erklingen. Als würde die ganze Welt in diesen Ruf einstimmen. Wie prächtig ist die Vereinigung all der Vielfalt, die Vereinigung um Gott als den Mittelpunkt. Er ist der eine Gott, einmaliger Schöpfer und Hervorbringer aller Vielfalt. Bald haben die Gläubigen hintereinander viele lange Reihen zum Gemeinschaftsgebet gebildet. Das Fitr-Fest ist das Fest der Rückkehr, Rückkehr zur wahren Natur des Menschen, der Fitra. Unsere Religiösigkeit und Spiritualität. Es ist der Tag der Kundgabe, der Gottdienstbarkeit und der Zuwendung zu Gott. Folgender Ruf erklingt immer wieder. Allah ist am allergrößten. Allah ist am allergrößten. Es gibt keinen Gott außer Allah. Und Allah ist am allergrößten. Allah ist am allergrößten. Und Allah gebührt alle Lobpreisung. Allah ist am allergrößten für das, wozu er uns geleitet hat. Die Fastenden im Monat Ramadan sind dankbar, denn sie sind Gäste Gottes gewesen, und sie verspüren nun die Herrlichkeit und Macht Gottes mit ganzem Herzen. Der Ruf, O Gott, du hast gerufen und ich bin deinem Ruf gefolgt, bringt ihre Ergebenheit gegenüber Gott zum Ausdruck. Das Gemeinschaftsgebet zum Fitr-Fest verbildlicht mit seiner Größe den Glauben und die Spiritualität der Muslime. Es wird den Muslimen ans Herz gelegt, dieses Gebet gemeinsam zu verrichten. Im Islam sind Dinge, die die Einheit stärken, wichtig. Einige religiöse Pflichten werden gemeinsam erfüllt, wie zum Beispiel der Hajj in Mekka. Der Hajj veranschaulicht die Würde der Muslime und ist eine Gelegenheit für die Muslime, mehr über die Probleme ihrer Weltgemeinde zu erfahren. In den muslimischen Ländern sind auch die großen Versammlungen zum Fitr und zum Opferfest von Bedeutung. Imam Reza, Friede sei mit ihm, sagt, für wahr ist der Fitr-Tag deshalb zu einem Eid festbestimmt worden, damit die Menschen sich an diesem Tag umeinander versammeln und im Zeichen Gottes hinauskommen, um ihn wegen der guten Gaben, die er ihnen verliehen hat, zu preisen. Dieser Tag ist ein Festtag und ein Tag der Versammlung und der Tag der Rückkehr zu Fitra, der gottgegebenen Natur. Der Tag der Zahlung der Fitr, Zakatabgabe, und der Tag des Wünschens, der Anflehung und des inständigen Bittens. Das Fitrfest wird normalerweise in jedem Land und jeder Stadt in einer der großen Moscheen und an einem heiligen Ort gebetet. Es besteht aus 2 Rak'at, Gebetsabschnitten und insgesamt 9 Runut, Bittgebet vor der Verbeugung. Eines der größten Gemeinschaftsgebete zum Fitrfest im Iran sind das von Teheran und das in der Pilgerstätte von Imam Reza, Friede sei mit ihm, in Mashhad. Ayatollah Khamenei, der das Gemeinschaftsgebet in Teheran zum Fitrfest leitet, sagt: Den Muslimen hat der Monat Ramadan Erleuchtung verliehen. Der Monat Ramadan erhellt das Herz mit seinem Fasten, dem Gottesdenken, den Gebeten und der Preisung Gottes, der Verlesung des Korans und seinen zahlreichen anderen guten Dingen, in deren Genuss der gläubige Mensch gelangt. Dieser Monat läutert das Herz des Menschen. Und in Wahrheit beginnt der Fastende nach der Nacht der Bestimmung ein neues Jahr. In der Nacht der Bestimmung ist sein Schicksal von den Schreibern Gottes niedergeschrieben worden. Der Mensch beginnt ein neues Jahr, eine neue Phase und in Wahrheit ein neues Leben und erlebt eine Neugeburt und mit dem gewonnenen Vorrat an Gottesfürchtigkeit setzt er seinen Weg fort. Das Gebet zum Fitrfest ist eine Danksagung für die Gaben Gottes im Monat Ramadan und eine Danksagung für diese Neugeburt. Die Lobpreisungen und die Bitten während des Festgebetes enthalten wichtiges Wissen. Wir wiederholen mehrmals bei diesem Runut folgende Sätze. O Gott, dir gebührt alle Größe. Dir gebühren Großzügigkeit und Macht. Nur dir stehen Vergebung und Allbarmherzigkeit zu. Und nur dir gebühren Ehrfurcht und Begnadigung. Bei diesem Tag, den du für die Muslime ein Fest werden ließest. Und für Mohammed und sein Haus zu einem Vorrat, zur Ehre und zur Steigerung ihrer Größe bestimmtest. Ich bitte dich, dass du Segensgrüße an Mohammed und die Ali Mohammed, sein Haus, sendest, und dass du mich in das Gute und das Glück eintreten lässt, in das du Mohammed und die Ali Mohammed hineingeführt hast, und dass du mich herausführst aus allem Übel und Schlechten, aus dem du Mohammed und die Ahle Mohammed herausgeführt hast. O Gott, ich bitte dich um das Beste, um das dich deine würdigen Diener bitten. Und ich suche Zuflucht bei dir vor jenem, vor dem deine aufrichtigen Diener Zuflucht suchen. Während dieses Bittgebetes, welches insgesamt 9-mal im Rahmen des gemeinschaftlichen Festgebetes gesprochen wird, bitten wir Gott, die geläuterte Aura des Glaubens, der guten Moral und Rechtschaffenheit, in der Prophet und die Imame aus seinem Hause sich bewegt haben, betreten zu dürfen. Wir bitten ihn um Befreiung von unwürdigen und verbotenen Handlungen, Untugend und abwegigen Ansichten, vor denen er die Großen der Religion bewahrt hat. Die Betenden bitten Gott, dass er ihnen den Vorrat an Gottesfürchtigkeit, den sie durch das Fasten und rechtschaffene Werke im Monat Ramadan angelegt haben, erhält und dass er sie davor bewahrt,
auf falsche und verderbliche Wege abzugleiten. Am Tag des Wittfestes haben die Gläubigen ein solches großes Ziel vor Augen und bitten Gott, dass er ihnen dabei helfe, es zu erreichen. Aber nicht nur dieser Tag, sondern jeder Tag kann ein Fest sein. Denn es heißt in der Überlieferung, jeder Tag, an dem der Mensch keine Sünde begeht, ist für ihn ein Fest. Imam Sajjad, Friede sei mit ihm, hat am Vorabend zum Fitrfest alle, die ihm dienten, versammelt. Er machte alle einzeln auf die Fehler aufmerksam, die sie im Monat Ramadan begangen hatten und die er unter Vermerk des Datums notiert hatte, und dann sprach er jeden mit dem Namen an und fragte ihn, ob er sich an den Tag erinnert, an dem er die und die Übertretung begangen hat, ohne dass er, der Imam, ihn bestraft hätte. Die Sklaven und Sklavinnen sagten, ja, o Nachkomme des Propheten Gottes, genauso wie du nachsichtig gegenüber unseren Sünden warst und uns vergeben hast, möge auch Gott deine Sünden verzeihen und dir vergeben. Da sagte der Imam, Friede sei mit ihm, zu den versammelten Dienern und Dienerinnen, ich habe euch verziehen und vergeben. So verzeiht auch mir, wenn ich nicht gut zu euch war. Imam Sajjad hat seine Sklaven und Sklavinnen am Festtag ausreichend belohnt und ihnen die Freiheit geschenkt. Er hat gesagt, Gott, der Gepriesene, befreit jede Nacht im Monat Ramadan zum Fastenbrechen 70.000 aus dem Höllenbrand, und in der letzten Nacht des Ramadans, der Nacht zum Fitrfest, befreit er so viele aus dem Höllenbrand, wie er im ganzen Monat Ramadan insgesamt befreit hat. Und so möchte auch ich nun, dass Gott sieht, dass ich euch freilasse, in der Hoffnung, dass Gott mich aus dem Feuer der Hölle befreit.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.